immer die Hormone, das trifft auf uns Frauen in allen verschiedenen Lebensphasen zu. Und deswegen sprechen wir drüber im Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der Frauenklinik Kraunstein und Bad Reichenhall, Professor Christian Schindelbeck. Verhütung und Regelschmerzen, das beschäftigt uns von der Pubertät an, und später geht's dann um den Kinderwunsch und schließlich um die Wechseljahre. Dazu kommen wir jetzt noch, Herr Professor Schindelbeck. Stichwort Kinderwunsch. Also, es ist ja vielleicht durchaus normal, dass man nicht sagt, so, ich möchte ein Kind und im nächsten Monat ist man schwanger, oder? Also wie lang kann es denn dauern oder wann, sagen Sie denn, jetzt sollte man vielleicht doch mal zum Arzt gehen?
Ja, völlig korrekt. Also es ist nicht so, dass es immer sofort funktioniert, wenn man das jetzt will und wünscht. Rein medizinisch gesehen sagt man, innerhalb von 12 Monaten soll's, wenn die sonstigen Bedingungen stimmen, zum Schwangerschaftseintritt kommen. Die Voraussetzung dafür ist wiederum natürlich ein einigermaßen regelmäßiger Zyklus. Heißt ein Zyklus auch mit Eisprung in der Mitte, ja, wo es potenziell zur Befruchtung kommen kann, mit einem Partner natürlich, der befruchtungsfähige Spermien hat und regelmäßig Geschlechtsverkehr, dann sagt man, nach 12 Monaten soll es eigentlich funktioniert haben. Wenn es das nicht getan hat, dann sollte man tatsächlich mal mit der Frauenärztin, mit dem Frauenarzt sprechen und vielleicht weiter forschen, woran es liegen kann.
Wenn das der Fall sein sollte, was tut denn der Frauenarzt oder die Frauenärztin dann üblicherweise als erstes? Also wie geht man vor, wenn eine Frau kommt und sagt, so, jetzt seit 1,5 Jahren versuchen wir es und das klappt einfach nicht?
Zunächst gehören ja immer 2 dazu. Das heißt, man sollte natürlich immer als allererstes auch schon an den Mann denken. Den Mann einfach mal zum Urologen schicken, damit man ein sogenanntes Spermiogramm macht. Denn wenn der Mann einfach keine befruchtungsfähigen Spermien hat, nützt es auch sowieso nichts, wenn die Frau einen normalen und regelmäßigen Zyklus hat. Das wäre das Nächste. Es gibt heute natürlich ganz viele so Zyklus-Apps und Tagebücher und so weiter. Man sollte einfach mal schauen, wie ist der Zyklus und kommt es überhaupt regelmäßig zum Eisprung. Das kann man auch durch eine Blutuntersuchung zum Beispiel feststellen oder einfach durch einen Ultraschall, dass man sieht, ja, bilden sich überhaupt sogenannte Follikel, solche Eibläschen raus immer in Zyklusmitte. Ganz wichtig ist vielleicht auch nochmal die Beratung. Wann ist man überhaupt befruchtungsfähig? Wann kann es zu einer Schwangerschaft kommen? Dazu muss man wissen, dass eine Eizelle gerade mal 24 Stunden befruchtungsfähig ist im Zyklus, nämlich eben genau um den Eisprung rum in Zyklusmitte, sich aber die Spermien durchaus 5 bis 7 Tage halten können. Also das heißt, die Zyklusmitte ist potenziell die fruchtbare Phase. Wenn man aber 2 Tage nach dem Eisprung Geschlechtsverkehr hat, kann es einfach nicht mehr zu einer Schwangerschaft kommen.
Aber das ist ja vielleicht auch so, dass man da nicht dran denkt. Aber wenn sich die Spermien so lange halten, dann, wenn es jetzt 3 Tage vorher gewesen wäre, dann könnte es ja dann noch klappen, oder?
Ganz genau. Also man zählt ja den Zyklus durch, Tag 0 bis 28. Ja, wenn jetzt am Tag 14 der Eisprung ist, ist man, sagen wir mal so, von Tag 7 bis 8 bis Tag 15 befruchtungsfähig. Danach nicht mehr, weil die Eizelle einfach dann abgestorben ist schon.
Wenn Sie das dann alles getestet haben, beraten haben, was kann man dann machen, wenn es dann immer noch nicht klappt? Also wie kann man da in Anführungszeichen nachhelfen?
Zunächst muss man natürlich noch erwähnen, dass die Fruchtbarkeit schon mit dem Alter abnimmt. Das optimale Zeitpunkt bei der Frau für die Schwangerschaft ist nun mal zwischen 20 und 25 Jahren, und schon ab 35 nimmt die Fruchtbarkeit deutlich ab. Bei den Männern auch so ab 40, aber nicht in dem Maße natürlich wie bei den Frauen. Wenn man jetzt weiß, das Durchschnittsalter bei der ersten Schwangerschaft in Deutschland ist 31 Jahre, dann sieht man schon, dass sich natürlich auch die Phase des Kinderwunsches immer weiter nach hinten verlagert. Liegt natürlich an den langen Ausbildungen, an der Emanzipation, an persönlichen Vorlieben und so weiter. Aber man sieht natürlich nur noch sehr wenige Schwangere mit 20, aber dafür häufiger natürlich mal mit 40, dass noch der Kinderwunsch kommt. Damit wird es schon schwieriger. Wenn ein natürlicher Schwangerschaftseintritt nicht erfolgt, trotz aller Maßnahmen, Beratung, Optimierung und so weiter, ist schon auch dann der Zeitpunkt gekommen, wo man mal auch vielleicht an anatomische Ursachen denken sollte. Das ist dann, wo wir im Krankenhaus oftmals auch wiederum die Frauen sehen, dass man zum Beispiel einfach mal eine Bauchspiegelung macht und abklärt, Sind denn die Eileiter überhaupt durchgängig? Oder gibt es andere vielleicht Erkrankungen im Bauchraum wie Endometriose oder Verwachsungen oder Myome oder irgend sowas, was vielleicht den Schwangerschaftseintritt verhindert? Und kann man das Ganze vielleicht optimieren, damit es dann leichter zu einer Schwangerschaft kommt? Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann kommt man natürlich irgendwann auch Richtung Reproduktionsmedizin, wie das heißt. Es muss nicht immer gleich die künstliche Befruchtung sein, wie man das nennt, sondern man versucht erst natürlich auch nochmal durch Gabe von Hormonen einen Eisprung auszulösen, zum Beispiel die Befruchtungsbedingungen zu optimieren oder durch eine Insemination, heißt es einfach, die Wegstrecke sozusagen zu verkürzen zwischen Eizelle und Samenzelle. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann landet man natürlich auch irgendwann vielleicht bei der sogenannten künstlichen Befruchtung. Das heißt, dass man Eizellen punktiert bei der Frau und auch Samenzellen gewinnt beim Mann und Ei und Samenzelle außerhalb des Körpers zusammenbringt, ja, in so einer Petrischale und damit einfach eine Befruchtung ermöglicht und dann diesen entstandenen Embryo, der erstmal nur ein paar Zellen hat, den eben wieder einpflanzt in die Gebärmutter. Und da muss man sagen, sind diese Verfahren heutzutage auch wirklich sehr gut und sicher mit auch sehr hohen Schwangerschaftsraten, Gott sei Dank.
Das mit der künstlichen Befruchtung habe ich verstanden. Also wie das funktioniert, da kommen die Eizelle und die Samenzelle raus, dann werden die befruchtet und kommen wieder rein in die Gebärmutter. Und diese Insemination, wie läuft das ab?
Insemination ist eine relativ einfache Maßnahme. Man bereitet das Sperma beim Mann, vom Mann auf, ja, und spritzt es quasi direkt mit einem ganz dünnen Katheter direkt in die Gebärmutter rein, damit man einfach schon mal diese Barriere, Scheide, Gebärmutterhals und so weiter, wo auch Abwehrzellen potenziell sitzen, die Spermien vielleicht schon mal abfangen können, dass man diese Barriere überwindet.
Und dann sind die in der Gebärmutter und dann hofft man, dass sie sich in dem Ei dann einnisten, oder?
Ja, die Befruchtung findet ja üblicherweise im Eileiter statt. Das heißt, die Spermien kommen quasi von unten und von oben, von den Eierstöcken, kommt die Eizelle, die vom Eileiter aufgefangen wird nach dem Eisprung. Und da findet dann die Befruchtung statt im Eileiter. Und diese befruchtete Eizelle wandert dann wieder zurück und nistet sich in der Gebärmutterschleimhaut ein.
Und dann haben wir die künstliche Befruchtung, dass man beides rausnimmt und dann befruchtet wieder einsetzt. So, jetzt kommen wir zu dem ethischen Thema. Das darf man alles bei uns in Deutschland, oder? Also was Sie jetzt gerade erzählt haben.
Ja, es gibt einige Dinge, die in Deutschland aufgrund der momentanen Gesetzeslage nicht erlaubt sind. Künstliche Befruchtung ist erlaubt, wenn es eine eigene Eizelle ist und Spermien vom Partner, wobei es da auch schon natürlich einen gewissen Graubereich gibt. Es gibt ein Embryonschutzgesetz in Deutschland, das allerdings schon aus dem Jahr 1990 ist, auch im Moment, glaube ich, in der Bundesregierung liegt, dass es mal aktualisiert wird, aber das unterbindet im Moment zumindest in Deutschland eine sogenannte Eizellspende, dass wenn Frauen einfach keine Eizellen mehr haben oder keinen Eierstock mehr haben, gibt es auch manchmal nach einer Operation, quasi eine Fremdeizelle befruchten lassen, zum Beispiel mit einem Spermium vom eigenen Mann und sich einsetzen lassen. Das ist in Deutschland bisher zumindest nicht legal. Was auch nicht legal ist, ist eine Leihmutterschaft. Auch das ist natürlich eine Frage. Wir haben einige Frauen, die zum Beispiel aufgrund einer Krebserkrankung keine Gebärmutter mehr haben, aber es durchaus vielleicht noch Eizellen, funktionsfähige Eierstöcke, ist aber in Deutschland nicht erlaubt, dass zum Beispiel die Schwester oder die Freundin dann eine Schwangerschaft für sie austrägt. Ich denke, da muss man warten, was das neue Embryonschutzgesetz vielleicht dann irgendwann bringt.
Eine kurze letzte Frage noch zur künstlichen Befruchtung, die ja erlaubt ist. Klappt es dann eigentlich immer, oder wenn man diese Eizelle und das, also diesen Embryo dann den Befruchteten da einsetzt, klappt das dann immer oder wie ist da die Statistik oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann man sehr gut sagen, weil das alles natürlich auch statistisch erfasst werden muss. Es gibt in Deutschland, wie man das nennt, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Dazu muss man einfach wissen, auch wenn die Bedingungen optimal ist, bei einer natürlichen Befruchtung auf natürlichem Wege, entsteht auch nur ungefähr in jedem vierten Zyklus eine Schwangerschaft oder andersrum gesagt, dass die Chance, dass es pro Zyklus klappt, sind 25%, dass dann ein eine Geburt daraus resultiert. Und da ist die künstliche Befruchtung sogar ein bisschen besser, weil da beträgt diese Baby-Take-Home-Rate an die 30%.
Jetzt sprechen wir zu guter Letzt noch über die sogenannten Wechseljahre oder über die Menopause bei der Frau. Was passiert denn da im Körper?
Ja, damit sind wir wieder bei den Hormonen. Es ist so, dass bei den Frauen, auch im Gegensatz zu den Männern, irgendwann diese reproduktive Phase endet. Das heißt einfach, dass das Zyklusgeschehen sich einstellt. Das ist meistens so zwischen 50 bis 55 Jahren. Das sind dann die sogenannte Wechseljahre, wie man das eben nennt. Man kommt dann in die Menopause. Das heißt, der Monatsrhythmus pausiert dann. Und das wird natürlich von sehr vielen auch als sehr einschneidend wahrgenommen und auch als sehr unangenehm natürlich wahrgenommen. Weil irgendwann ist die Reservekapazität der Eierstöcke erschöpft. Die bilden keine Eizellen mehr, die bilden keine Follikel mehr. Es kommt nicht mehr zum Eisprung und damit stellt sich dieses Zyklusgeschehen ein. Und irgendwann fallen dann auch die Hormonspiegel, sprich Östrogenspiegel vor allem dann ab. Was wiederum natürlich Auswirkungen auf den Körper haben kann und was viele Frauen eben dann als klassische Wechseljahresbeschwerden wahrnehmen.
Welche Beschwerden sind das? Welche treten auf und warum?
Das ist auch sehr variabel. Es gibt Frauen, bei denen ist der Zyklus irgendwann zu Ende und die haben kaum Beschwerden, sagen, nö, es hat dann irgendwann geendet und dann war es auch gut. Und man muss auch sagen, klar, es gibt natürlich Frauen, die können unter Umständen auch mal 7, 8 oder noch mehr Jahre unter diesen Wechseljahresbeschwerden leiden. Häufige Symptome sind, dass man Schlafstörungen zum Beispiel bekommt, dass man diese sogenannten Hitzewallungen, ja, dass man ständig irgendwie schwitzt oder dieser Wechsel aus Frieren und Schwitzen, das kann natürlich sehr unangenehm sein. Andere Symptome sind natürlich vielleicht auch mal, dass man so eine Scheidentrockenheit verspürt, dass man auch eine Veränderung beim Wasserlassen verspürt, insgesamt beim Wohlfühlen letztendlich. Also das sind ganz variable Symptome, auch mal vielleicht auch eher psychische Probleme können dazukommen. Das fällt natürlich auch in eine Zeitspanne zwischen 50 und 55, wo vielleicht andere, ja, wo sich das Leben so ein bisschen umpolt, die Kinder sind vielleicht aus dem Haus, man hat vielleicht andere Probleme im Privatleben, in der Ehe, im Job und so weiter. Das wird natürlich schon von manchen als sehr belastend empfunden.
Okay, das verstehe ich auch mit der Lebenssituation, dem psychischen, aber warum kriegt man denn da so Hitzewallungen oder heiß, kalt oder wie auch immer, nur noch eine Hormonumstellung oder wie kommt es dazu?
Ja, das ist tatsächlich durch diese Hormonumstellung, weil einfach auch das Herz-Kreislauf-System natürlich schon in gewisser Weise beeinflussbar ist, auch von den Östrogenen, von Gestagenen. Und wenn halt die Hormonspiegel abfallen, dann kann das auch solche Kreislauf-Umstellungen durchaus bedingen. Wesentliches Organ zum Beispiel, das auch davon betroffen sein kann, ist der Knochen. Auch der Knochen ist abhängig in gewisser Weise von Östrogenen. Und wenn jetzt die Östrogenspiegel nach den Wechseljahren abfallen, kann natürlich eher auch mal eine Osteoporose zum Beispiel auftreten. Das ist wichtig, das auch zu wissen oder vielleicht auch mal dann kontrollieren zu lassen mit einer Knochendichtemessung, weil manchmal davon das dann durchaus schon auch abhängen kann, ob man sagt, ja, man gibt also künstlich Hormone, macht einfach eine Hormonsubstitution dann auch nach den Wechseljahren.
Auch da wieder die Frage, warum ist es so unterschiedlich? Also wie bei den Regelschmerzen eigentlich. Es gibt Frauen, die merken gar nicht viel und es gibt Frauen, die leiden ganz fürchterlich und auch über einen langen Zeitraum hin.
Ich glaube, der Mensch ist einfach ein Individuum und es gibt da nicht so das Muster, das bei allen gleich ist. Das ist ein multifaktorielles Geschehen, wie man einfach Sachen auch empfindet, wie man auch vielleicht umgeht mit gewissen Situationen, wie man auch gewohnt ist, vielleicht mit seinem Körper umzugehen, vielleicht auch gelernt hat, irgendwie durch bestimmte Maßnahmen einfach seinen Körper da doch irgendwie gut zu beeinflussen. Sei es jetzt durch die Ernährung, was sicherlich ein wichtiger Faktor ist, durch Sport, einfach durch diesen Schlafrhythmus schon, dass man einfach auch lernt, auf regelmäßigen Schlaf zu achten, auf vielleicht frische Luft zu achten und so weiter, auf Rauchen, auf Alkohol, auf schädigende Sachen vielleicht zu achten oder vielleicht einfach auch beruflich oder in seinem Privatleben vielleicht einfach auch meinen Gang zurückzuschalten und zu sagen, ja gut, ich bin jetzt 55, ja, meine wilden Drangjahre sind vorbei, ich muss mich vielleicht einfach damit jetzt auch mal abfinden.
Was kann man denn unternehmen gegen die Beschwerden in den Wechseljahren, wenn sie denn da sind?
Ja, einiges habe ich ja schon genannt. Es gibt, wie gesagt, immer die Möglichkeit, durch Ernährung, durch Lifestyle-Änderung und so weiter, das vielleicht positiv zu beeinflussen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von pflanzlichen, auch Medikamenten, Präparaten, die man immer erstmal vielleicht ausprobieren sollte, bevor man jetzt zu Hormongaben greift. Also würde ich immer empfehlen, vielleicht auch erstmal solche Sachen zu probieren. Manche schwören auf zum Beispiel so Sojamilch und so Sachen, wo man sagt, da sind so östrogenartige Substanzen vielleicht noch drin, dass man das damit günstig beeinflussen kann. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, nein, also ich bin so gar nicht lebensfähig. Ich muss ja auch meine Familie versorgen können, ich muss meinen Job machen können. Da ist es sicherlich dann auch indiziert, dass man einfach Hormone auch mal nimmt.
Also diese Hormone, was tun die dann, die man nimmt, und muss man die dann immer nehmen oder ist es dann irgendwann auch wieder vorbei und gut?
Man gibt dem Körper einfach das, was dann weniger wird, nämlich überwiegend an Östrogenen. Da gibt es natürlich ganz viele Präparate, die man nehmen kann. Das sind so die klassischen Hormonpflaster zum Beispiel, die man auf die Haut klebt, oder Hormonsalben, Cremes, Hormontabletten. Da gibt's wirklich ganz viele Dinge, die man da machen kann. Wichtig ist, wenn man noch eine Gebärmutter hat, was ja meistens der Fall ist, dass man das auch kombiniert, Östrogen mit dem Gestagen, je nachdem, entweder durchgehend oder zyklisch auch. Und wenn die Beschwerden wirklich so ausgeprägt sind, dann kann das mal eine große Hilfe sein. Tut natürlich auch wiederum dem Knochen gut, verhindert eine Osteoporose. Aber auch da ist man heutzutage ein bisschen zurückhaltend geworden. Früher war man relativ großzügig mit der Gabe von Hormonen. Haben wir gesagt, nehmen Sie das mal und da bleiben Sie leistungsfähig und jung und attraktiv und so. Wie immer hat man auch ein bisschen Nebenwirkungen. Das muss man bedenken. Das kann mal auf die Gebärmutterschleimhaut wirken, die Hormone, oder auch unter Umständen vielleicht das Brustkrebsrisiko etwas erhöhen, wenn man da vielleicht eh schon eine familiäre Belastung hat. Drum sagt man heute, also man soll es nach Möglichkeit nicht länger als 5 Jahre einnehmen und nur solange es wirklich erforderlich ist.
Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, weil das ist ja natürlich diese Umstellung von den Wechseljahren, dass man eben weniger Östrogen produziert und sich das umstellt. Wenn man jetzt diese Hormone nimmt, ist es aber nicht so, dass man dann trotzdem wieder seine Tage kriegt und das einfach nur da auszögert, oder sondern das ist trotzdem, dass das der Körper sich umstellt, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Der Körper stellt sich so und so um, aber man kann natürlich diese Symptome bekämpfen, indem man einfach künstlich sozusagen Hormone gibt. Und da gibt es eben auch verschiedene Einnahmemöglichkeiten. Man kann das zyklisch machen, so dass man quasi seine Periode beibehält. Dann hat man eben weiterhin, wie bei einer Pilleneinnahme, bei einer klassischen, alle 4 Wochen seine Blutung. Man kann das durchgehend aber auch nehmen, so dass man gar keine Blutungen und gar keine Periode mehr hat. Da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe schon gesagt, es wird nicht empfohlen, unbedingt diese Hormone Gaben länger als 5 Jahre dann noch einzunehmen. Also das heißt, irgendwann muss man natürlich dann so ein bisschen runterkommen. Aber da gibt es auch individuelle Möglichkeiten, wie man sich da runterdosieren kann, sozusagen zum Beispiel mit so Hormoncremes, die man auf die Haut aufträgt. Das macht man halt dann irgendwann einfach nur noch jeden 2. Tag und dann jeden 3. Tag und dann jeden 4. Tag. Und irgendwann ist man vielleicht dann doch irgendwann mal durch und braucht es nicht mehr.
Eine letzte Frage noch. Könnte man vorbeugen, dass die Beschwerden gar nicht kommen?
Leider nein. Da wüsste ich jetzt keine Methode, wie man dem vorbeugen kann, weil es einfach individuell so unterschiedlich ist. Und manche leiden kaum, manche leiden jahrelang. Ich glaube, was immer gut ist, wenn man sich irgendwann damit schon mal auseinandergesetzt hat, es gibt natürlich ganz viele Ratgeber, die man lesen kann, oder Beiträge irgendwo im Internet. Ansonsten natürlich, dafür sind auch die Frauenärztinnen, die Frauenärzte da in den Praxen, dass man sich einfach mal rechtzeitig dahin wendet und sagt, ja, kann man das mal anschauen lassen und was kann ich tatsächlich machen, wenn es dann tatsächlich mal soweit ist.
Haben Männer was Vergleichbares?
Ja, es werden ja auch immer die Wechseljahre der Männer ins Spiel gebracht, die es, glaube ich, schon auch irgendwo so ein bisschen gibt, ja. Bei den Männern ist vielleicht ein bisschen mehr so die Midlife-Crisis zwischen 50 und 55, wo sie auch merken, sie sind einfach, sie werden älter, es funktioniert vielleicht nicht mehr alles so wie mit 20. Manche versuchen das ja dann durch irgendwelche abwegigen Sachen zu kompensieren. Aber ich glaube auch, dass es natürlich sowas auch im Leben eines Mannes gibt. Wenn man jetzt das aber natürlich rein medizinisch oder biologisch betrachtet, ist es weit weniger ausgeprägt. Auch die Produktion von Testosteron in den Hoden funktioniert im Prinzip lebenslang bis zum Tod. Und letztendlich auch die Produktion von Spermien funktioniert auch bis zum Tod letztendlich bei Männern.
Also halten wir fest, die Frauen sind benachteiligt.
Ja, letzter Satz. Natürlich haben es die Frauen in mancherlei Hinsicht ein bisschen schwerer, was ihre Hormone betrifft. Auf der anderen Seite erleben sie vielleicht auch das Glück, intensiver Schwangerschaften zu erleben, Kinder zu bekommen. Und sie dürfen ja am Ende des Lebens im Durchschnitt auch 4 Jahre länger leben.
Das stimmt auch wieder. Dann sage ich vielen Dank. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit dem Chefarzt der Frauenklinik Traunstein und Bad Reichenhall, Professor Christian Schindelbeck, und mit dem Thema immer die Hormone. Wenn Sie was verpasst haben, finden Sie in Kürze die ganze Sendung überall, wo es Podcasts gibt. Noch einen schönen Donnerstagabend Ihnen allen.